Wenn wir über Jesus leiden, nachdenken oder wenn wir dem Satz hören und damit beschäftigen wir uns oft, wie Jesus gelitten hat, denken wir oft, und das ist ja auch richtig oder aber auch primär, und das ist auch richtig, wir denken an die Kreuzigung. Wir denken an eine Situation, wo er alleine gelassen von seinen besten Freunden da saß, in Not, in äußerste, auch körperlichen Schmerz, alleine im Garten. Er hatte sogar Mühe, mit seinem Vater zu kommunizieren. So stark war der Druck da in Gethsemane. Und alle Mächte der Finsternis haben ihn bedrängt und versucht, von seinem Kurs abzubringen. Und es war ein Ringen, das in den Körper überging. Und deswegen hat er Bluttropfen geschwitzt. Und das ist auch medizinisch erwiesen, dass es so ist. Also es ist kein Märchen. Die Blutgefäße platzen. Aber ich denke, Jesus hat nicht nur da gelitten, sondern ich denke, Jesus hat mehr oder weniger sein ganzes Leben gelitten, vom Anfang an. Er war ein Außenseiter. Er war nicht für die anderen. Er war konsequent. Und wir wissen, dass auch aus Teenies, wir haben das Thema Mittwoch gehabt, wenn wir für uns ein Ja ist und ein Nein ist, dann Konsequenz in dem Leben, dann wird es schwierig überall. Nicht nur in der Schule, manchmal sogar in der Gemeinde wird es schwer. Wenn wir nach unser Gewissen leben wollen, richtig, sauber und ordentlich und überhaupt kein Mist mitmachen. Das Leben ist nicht einfach. Und Jesus war es von Anfang an. Und ich bin sicher, dass er nicht unbedingt viele Freunde im Dorf hatte. Und er war dann auch in jungen Jahren ein Mann mit Vollmacht. Und sicherlich waren viele andere, die größer waren als er, nicht ganz glücklich darüber. Er war auch ein Mann, der sich viel Zeit genommen hat für seinen Vater. Nicht nur die letzten 3 Jahre seines Dienstes, sondern offensichtlich. Sonst wäre, ich bin bei Papa, sagte er im Tempel, ne, mit 13 Jahren. Wo sollte ich denn sonst sein? Sein ganzes Leben war für seinen Vater da. Und der wurde mit Gewissheit ausgelacht. Das war der Geistliche, der Spinner, der Übertreiber, der Extremist. Er war nie ein Spinner und war nie ein Extremist. Er war ein Radikaler, denn er war ausgewogen. Mittendrin war er. Er stand mit beiden Füßen auf dem Boden, tief gewurzelt in seine Beziehung zu Gott. Er war ein Kerl. Und das liebe ich an Jesus. Er war kein Extremist. Der Teufel möchte uns alle zu Extremisten machen, theologisch, gefühlsmäßig, philosophisch will er uns zu Extremisten machen, nachdem wir uns bekehrt haben. Das ist die Aufgabe des Teufels. Dann, wenn Gott uns einmal hat in der wahren Religion drin und wir sind seine Kinder, er kann uns das nicht mehr wegnehmen. Das, was dieser Samen, der da gesät ist, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da kommt er nicht ran. Was kann er machen? Er kann uns nur unglücklich machen durch dem, dass er uns zu Extremisten macht. Und das sollen wir nicht sein. Das war Jesus auch nicht. Er war sachlich, durchsichtig. Und seine Wahrheiten waren plausibel. Man konnte das alles nachvollziehen. Er war kein verwirrter Extremist. Und dennoch hatte er das, wie gesagt, unheimlich schwer gehabt. Er hat gelitten. Und wir sehen hier in dieser Auseinandersetzung, die wir ja gerade lesen in Kapitel 22 von Matthäus, wie er da ständig angegriffen wird. Ich weiß, wie das ist, angegriffen zu werden. Ich weiß, wie das ist, das Gefühl zu haben, zumindest, ich will das grundsätzlich offen lassen in meine eigene Familie. Ich weiß, wie das ist in der Gemeinde. Ich weiß, wie es außerhalb der Gemeinde ist, im Dorf. Ich weiß, wie das ist in der Gesellschaft. Ich weiß, wie das ist, als ich damals auf dem Bau war, ne, angegriffen zu werden. Wir werden Wieder zurück zu Josef. Wir werden alle. Ist es nicht außergewöhnlich? Es ist gewöhnlich. Es ist normal. Und wir müssen da sachlich sein, ausgewogen, tief gewurzelt. Sachlich müssen wir die Sache sehen. Jesus hat es gesagt, also wir werden es erleben. Und wenn wir es nicht erleben, ist, weil wir unkonsequent sind. Und wir werden es in der Gemeinde, wir werden es in der Familie, wir werden es in der Gemeinde, diese Spannung aushalten müssen. Jeder in seiner Aufgabe, jeder in sein Amt wird es spüren. Und wir müssen in der Liebe dadurch, in Geduld, in Achtung voreinander, im Gutes tun, müssen wir durch. Und das ist das, was schwer ist für mich. In der Familie, wenn ich in Frage gestellt werde, und ich werde in Frage gestellt, ich habe Teenager und erwachsene Kinder, ich werde in Frage gestellt. Dennoch darf nichts Bitteres hervorkommen. Es muss Süßes, und ich weiß, wie schwer das ist. Nee, das ist nicht schwer, das ist völlig unmöglich. Ich kann es nicht, wenn Gott mir nicht hilft. Ich bin ein Versager, genauso wie ihr. Und wenn Gott mir nicht die Kraft schenkt und ich mich nicht öffne, und wieder zurück zu gestern Abend mit den Teens, wenn ich nicht diese Gesinnung habe, es geht um die Gesinnung, dann kriege ich das nicht hin. Und die Gesinnung der Pharisäer war durch und durch auf Plattdeutsch Scheiße. Das waren Stinkstiefel. Das waren übler Verdreher. Sie waren die Kinder Satans mit einer gespaltenen Zunge. Das sagt der Sohn Gottes, der die Herzen sieht. Er hat ihre Motivation und das spürt man, oder? Ob ein Mensch Probleme hat und nicht zurückkommt und seine Ellbogen gebraucht und es später bereut und kommt, sagt, Bruder, Schwester, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder auch ein Zeichen, ne? Irgendwo in der Richtung, du, das tut mir leid, ich war völlig überfordert in der Situation. Ein Mensch, der aus dem Geist geboren ist, der richtig gesinnt ist, tut Reue, er tut Buße, er bekennt das vor Gott und hoffentlich vor seine Geschwister, die ja betroffen sind. Denn da, wo ich Scheiße gebaut habe, dazu muss ich den Mut haben, es in Ordnung zu bringen. Muss ich. Ich kann doch nicht nur den einen, nee, ich habe da Scheiße verbreitet, also muss ich es in diesen Rahmen, bin ich überzeugt, unterm Blut Jesu bringen. Und das haben wir erlebt und das haben wir doch jetzt in den letzten Wochen in unserer Jugendarbeit erlebt. Mann, wie Gott reintaun, heftig, ist alles wieder wie im Himmel unter uns. Wir hatten aber Probleme miteinander in der Jugendarbeit. Das geht. Wenn die Gesinnung stimmt, geht es immer. Aber die Gesinnung, oh Mann, 25 nach 8. Die Gesinnung der Pharisäer war daneben. Es waren alle eingeladen. Aber Jesus sagt selber, nicht alle wollen. Gesinnung, nicht alle wollen. Die sind religiös, aber innen drin sind sie bockig. Und sie wollen nicht nur selber, das ist das, was rauskommt, sie wollen es andere verderben. Kennt ihr das? Ich bin scheiße drauf und ich sorge dafür, dass alle mitleiden. Ich gehe unter und ich reise alle mit. Kennt ihr das Gefühl? Sie leben selber im Gefängnis und sie wollen alle anderen mit hineinbringen, oder? Sie werden von sich selbst gefangen, ihre eigenen Wünsche, Maßstäbe, Vorstellungen, Ideen, Philosophien. Und die wollen alle in diesem Gefängnis, diese Enge, hineinzwingen und sie binden oder in Gebundenheit führen. Ihr Ziel ist, das Leben von anderen zu zerstören. Es reicht nicht, dass die Scheiße drauf sind. Alle sollen mit rein. Wenn Sie Probleme mit Jesus haben, warum lassen Sie ihn nicht alleine? Warum müssen Sie ihn öffentlich fertig machen? Sie haben die Gesinnung Satan und das ist es. Er denkt, ich bin abgestürzt, aus dem Himmel rausgeschmissen, na, ich und meine Engel und jetzt reisen wir die ganze Welt mit, wenn es geht. voller Missgunst und Neid. Mann, diese Dinge sind uns so nah, oder Geschwister? Wir müssen sie auskosten, wir kotzen, wir müssen sie loslassen. Mann, was ist denn das alles? Und wir meinen, ja, Jesus mit seinen Problemen mit den Pharisäern, Gott sei Dank, Herr, ich danke dir, dass ich kein Pharisäer bin. Mann, wenn ich mich ans Wort heute Abend prüfe, muss ich sagen, Jesus, da gibt es einen kleinen Pharisäer in mir. Bitte reinige, vergib. Ich will nicht, dass das mein Leben steuert und lenkt. Bitterkeit, Verletzung. Dieser Herr, ich möchte die Gesinnung haben, Frieden zu stiften. Wir aber sind berufen, sie, diese Pharisäer, die um uns herum sind, sie zu segnen. Nicht zu dulden, nein, zu segnen. Aktiv, nicht passiv, nicht sagen, hey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, zu segnen. Wir sind berufen, diejenigen, die uns verfluchen, zu segnen. Diejenigen, die uns Böses tun, Gutes zu tun. Das ist aktiv. Nicht zu dulden. Auch nicht zu ignorieren. Auch nicht herankommen und Gutes tun. Wir sollten anders sein. Und deswegen denke ich, redet er so viel über die Pharisäer. Wir sollten anders sein als die Pharisäer. Nicht nur Gutes tun, die uns Gutes tun. Dann Jesus sagt, das ist Fleisch. Ist Klickenbildung. Wenn du jemand Gutes tut, der dir Gutes tut, das tun doch die Menschen in der Welt auch, sagt Jesus selber. Was nützt dir das? Du beweist nicht, dass du aus dem Geist gefüllt bist, dass du die Geistestaufe hast. Du kannst in Zungen reden, aber du kannst deinen Feind nicht lieben. Du bist eben nicht geisterfüllt. Du bist nicht vom Geist getrieben, nach Römer 8. Bist du nicht ein Kind Gottes? Denn Kinder Gottes werden vom Geist getrieben und der Geist Gottes segnet diejenigen, die sie verfluchen. Wenn etwas dir etwas Böses, auch in der Gemeinde, vertreibe es durch Gutes tun. Die Finsternis weicht. Es ist aktiv. Aber wir lassen jemanden stehen in der Kälte und ich rede mit mir selbst. Wir haben Probleme mit jemandem, weil jemand negativ über mich redet. Dann lasse ich ihn einfach stehen. Das ist doch das, oder? Nee, ich frage mich wirklich, ist es oder nicht? Und dann noch religiös verkleidet, das sind die Pharisäer. Wir müssen uns alle prüfen, es geht um dich, um mich. Sabines Probleme gehen mir jetzt nicht an, mir gehen meine Probleme an im Moment. Rede nicht über dich, rede über unser Herzen. Sie wollen die Freien, die Befreiten, die um Jesus herum sind, die Jünger und die anderen, die begeistert sind, voller Freude, Jesus, unser Erlöser, erheilt, befreit, die Blinden gucken, ne, die Dummen begreifen. Ne? Ja, es ist doch so. Die wollen die Freien, die Befreiten fangen. Dabei sind sie und das Text bestätigt das und dazu haben wir eine halbe Stunde. Das hängt aber nur damit zusammen, dass Jörg viel zu lange angebetet hat. Da gingen die Pharisäer hin und Vers 15 und hielten Rat. Ich habe mich so gefreut über letzte Woche. Ich habe hier gesessen und habe es genossen, Achim zuzuhören. Er schwitzt nicht beim Predigen und es bringt viel mehr. Ich habe was zu lernen. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Steht doch, oder? Wie sie ihn fangen konnten. Sind auch Menschenfischer. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhänger des Herodes. Interessant, das Thema haben wir auch gestern Abend gehabt. Die Herodianer haben überhaupt nichts zu tun mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind fromm bis zum geht nicht mehr. Fromm gesetzlich, selbstgerecht. Die Herodianer sind politisch tätig. Das ist eine politische Bewegung. Und die haben nichts miteinander zu tun, auch gar nichts. Aber jetzt sind sie zusammen. Warum sind sie zusammen? Weil sie denselben Herrn haben. Der Teufel. Das habe ich nicht gesagt, das sagt die Bibel. Es wird offenbar. Sie sind eins. Sie haben ein starkes Haus. Nicht nur Jesus, Einheit ist stark, aber der Teufel ist stark. Oder? Bei der Einheit. Mann, diejenigen, die richtig eins sind, sind stark. Gerade in satanische Bewegung. Oder? Hexen sind stark. Da ist eine Macht da. Sie ist lange nicht so stark. Gott lacht darüber. Aber für uns, in ihrer Einheit, sind sie stark. Und darüber redet auch Jesus in Kapitel 12 von Matthäus. Haben wir bereits schon gemacht. Da ist eine Kraft da. Was? Die tun sich zusammen gegen Jesus. Wir tun uns zusammen für andere. Da ist doch ein gewaltiger Unterschied, oder? Wir sind füreinander. Die Gesinnung ist eine andere. Die sind eins, indem dass sie negative Einheit gegen jemanden sind. Und Gott ist gegen keinen. Gott ist für alle. Und die Erlösung ist für alle. Und wir sind, weil unser Vater, sein Geist für uns ist, seine Gesinnung, sind wir auch für alle andere, da er auch so ist. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Aber die haben, und das sagt Jesus, ihr Pharisäer, ihr seid Kinder Satans, ihr habt gar nicht diese Gesinnung, diesen Wesen, diesen Charakter. Er kennt die Gebote, aber sie sind nicht übergegangen in Fleisch und Blut. Ihr seid noch nicht gebrochen, das ist noch nicht hineingezickert in euer Herzen. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand. Mann, kennt ihr das? So mit Schmalz eingerieben. Glatt. Schöne Worte, kennt ihr das? Ich mag ganz gern gute Worte, ermutigende Worte, was diese glatte, schöne Worte, ne, diese Lippen, die ja so glatt sind. Ich denke, da muss irgendwas Böses hinter sein. Denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Du bist ein Mann mit Charakter. Ich glaube, Spurgeon hat gesagt, pass auf, ne? Wenn Leute anfangen, dich zu schmeicheln und dir gute Dinge zu sagen, auch wenn die Leute es nicht meinen, der Teufel wird es dazu benutzen, dass du fällst. Darum sagt uns, was meinst du, ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Na, wer ist denn der Kaiser? Ein König? Ja. Ein großer König, sehr großer König. Der erste in der römischen Empire. Reich, oder? Aber ist nicht nur das. Wer ist der? Und deswegen haben die Juden das Problem gehabt. Der ist Gott. Aha, und wenn die Juden nun den Kaiser, der ja glaubt, dass er Gott ist, etwas gegen, bestätigen sie das, was er glaubt und darstellt, nämlich, dass er Gott ist. Und die wehren sich und dagegen würden wir uns doch auch wehren, oder? Die bringen ihm Opfer, das muss man sehen, Steuern als Gott. Und die sagen, nee, das ist nicht unser Gott, also die haben damit Probleme. Und diese Probleme sind logisch, sie sind ja verständlich. Und deswegen kommen sie mit dieser Pfannenfrage, die wissen ganz genau. Ne? Darum sagte uns, was meinst du? Ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Hast du den Mut, dich gegen den Kaiser zu stellen? Bist du aufrichtig und gerecht? Und er ist es aber unheimlich weise. Und das sind, Weisheit ist so einfach, oder? Es geht doch nur an eine Münze, links oder rechts. Wahnsinn. Aber was da drin versteckt ist, ist es nicht gewaltig? Ich sehne mich nach so, nach dieser Weisheit Gottes, weil sie also in mir, in mein Kopf, in mein Hirn, oft habe ich so eine Art Lichtexplosion. Ich danke, Herr, ich möchte jetzt hier drin bleiben. Nehm mir das nicht wieder weg. Und, naja, ihr kennt das auch, ne? Alle Zusammenhänge sind da. Ich denke, oh, das Berg der Verklärung, oh, möchte ich hier bleiben? Nee, ab ins Dunkel im Tal. Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sieht ihr die Gesinnung, sprach er, Bosheit, komisch, dass er böse sagt, du bist ein Mann Gottes, du achtest andere. Und er sagt, die sind böse. Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, wir haben oft Angst, oder? Wir sollen es ja auch nicht aussprechen, der ist böse. Wir können aber zu Gott gehen. Das ist mir ungeheuerlich mit diesen Menschen. Irgendwo schöne Worte, aber ich habe den Eindruck, da ist etwas drin. Deck du das auf, tu du da etwas, oder? Da müssen wir den Mut, aufrichtig zu sein, zu prüfen. Wir verdammen, wir richten nicht, sondern wir haben ein Empfinden und bringen diesen Empfinden Gott. Und dazu müssen wir müssen, wenn hier die Gemeinschaft effektiv sein soll, in der Gemeinde, müssen wir diese Dinge. Na, Gott will ja auch, dass wir bitten und beten, dass andere verändert werden, dass wir eins bleiben. Also müssen wir den Mut haben. Das ist nicht richten. Das ist nur Aufrichtigkeit in alle Demut. Zeig mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Anschrift oder Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er ihnen zu ihnen, so gib den Kaiser, was das Kaiser ist. Und gib Gott, was Gott ist. Wir haben eine Bindung grundsätzlich ans Geld. Das merke ich auch in mir. Ich muss wahnsinnig aufpassen. Kennt ihr das? Also ein bisschen was da, denkst du, oh Mann, ne? Das auf die Kante lassen. Vielleicht brauchst du es nächste Woche. Ne? Aber es loszulassen, es zu geben, das ist schwer, oder? Geht es euch auch so? Wisst ihr, deswegen ist Opfer geben wahre Anbetung. Wir zeigen Gott, dass wir glauben, oh, nehmen! Ne? Das ist schwer. Aber wir müssen das lernen. Wir müssen auch so ein Kind, auch Teenies, wir müssen ran. Ja, es ist nicht falsch, mein Sohn, wenn du Gott von deinen Euro in der Woche 10 Cent oder 20 Cent gibst. Das ist, wenn du möchtest, tu es. Und vergessen. Nicht gucken, ob er es macht. Nicht sagen, du musst, sonst regnet dich Gott nicht. Nein, aber die Freiheit, ermutigen, das Richtige zu tun. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihnen ab und gingen davon. Seht ihr, wenn Gott Menschen ins Licht bringt, die nicht wollen, die Gesinnung. Ich bin zerbrochen. Wenn ich ins Licht geführt werde, will ich nicht raus. Ich bin zerbrochen, ich schäme mich. Ich beuge mich, ich füge mich, ich bekenne mich zu meinem Elend. Aber wer nicht richtig gesinnt ist, weg. Weg ist er. Das ist eine andere Gesinnung hier. Die Licht vertreibt sie, sie können das nicht handeln, die Finsternis kann das Licht, deswegen ging es nur kurz. Komm, angreifen wieder raus. Sie sind nie geblieben, doch, es gibt welche. Oder? Johannes 3,16. Es kamen welche zu ihm, aufrichtige Pharisäer, Nikodemus. Er wollte es wissen und es ist geblieben. An demselben Tage traten die Sadduzäer, oh, die sind ja alle hier zusammen. Ne? Lies doch mal Vers 34, falls ich nicht dazukomme. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Also in Englisch heißt das, und es kann auch so übersetzt werden, die taten sich zusammen. Seht ihr, das ist das, was wir im Vers 15 gelesen haben. Die tun sich zusammen gegen Jesus. Die sind eins, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. An denselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm. Die lehrten, es gebe keine Auferstehung und fragten ihn, das sind die Intellektuellen hier, die Materialisten. Die Pharisäer waren die geistlichen Frommen, die an die Ordnung glaubten und versuchten, sie zu halten aus eigener Kraft. Die Sadduzäer, die waren die Denker. Oh, komm, erzähl mir nicht, Leben nach dem Tod. Nein, gibt's kein Leben nach dem Tod. Das sind die Sadduzäer. An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehrten, es gebe keine Auferstehung und fragten ihm und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinen Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinen Brüdern. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Die Sätze, die wir heute noch gebracht brauchen, oder? Interessant. Hey, die waren verwirrt. Und die Frage verwirrt mich, wenn ich sie einfach schnell lese. Ich denke, Mann, hey, der verwirrt mich, das ist bestimmt ein Philosoph. Dann Wahrheiten sind ja kompliziert. Und Jesus ermahnt sich, oh, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, das zu lesen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Hey, unterstreicht euch das, merkt euch das. Wir gehen in die Irre, alle einer mit den anderen. Warum? Wir sagen, bilde dir deine eigene Meinung. Das sagt der Spiegel, das sagt die Bildzeitung. Und viele Christen bilden sich ihre Meinung beim Spiegellesen und bei der Bildzeitung und bei der HZ. Ist es wirklich wahr? Ich habe viele Geschwister, die kommen in diesen Streit Palästina, Israel. Ne? Ich sage, hey, lies doch die Bibel mehr. Und wenn es sein muss, guckst du rein, wenn du meinst, es ist sinnvoll. Bitte lass dich nicht verwirren vom Spiegel. Es gibt einen Spiegelgeist, behaupte ich. Und man sieht diese Männer, du spürst das. Auch bei Christen im Haus denkst du, oh, irgendwo das Ganze. Nee, sie sind gläubig, aber total durcheinander. Haben Probleme mit Politik und soziale Wesen und Arbeitslosigkeit und alles. Und was findest du auf dem Tisch? Der Spiegel. Klar, dass sie verwirrt sind. Die lesen doch nur verwirrtes Zeug den ganzen Tag. Eine Bibel ist nicht da. Sie sind gläubig, sie sind meine Geschwister. Ich gehe in solchen Häusern. Ich muss sagen, nicht aus dieser Gemeinde. Auch einige, die hier waren. Ich finde Stern, Spiegel, Bildzeitung oder, na, das versteckt man, HZ. Aber kein Wunder, dass sie durcheinander sind. Hier, die kennen, die Schrift ist die Grundlage für andere. Lasst uns mal ganz kurz, wollt ihr mir 5 Minuten geben heute Abend länger? Also Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 spricht Paulus jetzt am Ende seines Dienstes, der ist ein alter Mann. Es ist was Wichtiges. David sagt zu seinem Sohn Salomo, im Sterbebett sagte oder mehr oder weniger, am Ende sagte, weißt du was, Sohnemann, liebe Gott, dein Vater, vom ganzen Herzen, mit all deiner Seele und all dein Verstand und strecke dich nach ihm aus. Das sind die letzten Worte. Das sind die letzten Worte jetzt von Paulus an wen? An uns, an seine Gemeinde, an seine Geschwister damals. Die sind ungeheuerlich wichtig, diese Worte. Er sagt im Vers 26 von Kapitel 20, darum bezeuge ich euch, bezeuge, ihr seid meine Zeugen vor Gott. Das sagt er. Das ist schon heftig, oder? Am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller. Warum ist er frei und rein vom Blut aller? Er ist nicht schuldig. Er hat das getan, was sein Amt fordert. Und das macht dich stark, Jörg. Und das macht Sigi stark. Und das macht Achim stark, dass wir das tun und verkündigen, was im Wort kommt. Sonst sterben wir elend, auch als Gläubige. Darum bezeuge ich am heutigen Tage, dass ich rein bin von Blut aller. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschlag Gottes zu verkündigen. Das könnt ihr lesen bis 32, hab jetzt keine Zeit. Ohne die ganze Schrift sind wir verwirrt und verloren. Wir sind nicht in der Lage, Rat zu geben. Wir sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Wir können keine Seelsorge machen, wenn wir die Schrift nicht kennen. Bin gesetzlich geworden, oder? Ich glaube das vom ganzen Herzen. Denn das Wort Gottes bringt mir Weisheit, bringt mir Licht. Mann, ich denke, das ist ja kein Problem. Das ist ja so einfach, Herr. Ich danke dir. Wieder zurück zu Matthäus. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft. Warum die Kraft Gottes? Hey, ich sag dir, der Heilige Geist wirkt und der Heilige Geist ist Dynamit, das ist sein Name, in Verbindung mit dem Wort Gottes. Fromme Geister, wenn man das Wort verdreht, fromme Geister unterstützen das. Aber das sind fromme Geister. Wir sprechen jetzt hier vom Geist Gottes. In Verbindung mit dem Wort. Wer ist das Wort? Jesus. Wer hat alles geschaffen? Alles, was wir sehen können, im Himmel und alles auf Erde, wodurch? Das ist Kraft, oder? Durch das Wort hat die Kraft gewirkt. Und das ist verbunden, unmittelbar. Heiliger Geist wirkt nicht ohne Wort Gottes. Und wer, behaupte ich, wer etwas anders lehrt, ist ein Irrlehrer. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht, ich bin. Hey, Mann, ich habe das so oft gelesen und nicht begriffen. Ich
bin, Gegenwart, oder? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakob. Was sagt er da? Hey, Jakob, Abraham, Isaak, die sind alle bei mir. Ich bin in der Ewigkeit. Dann das Wort steht, ich bin der Vater, Gegenwart. Also, Sadduzäer, ihr seid bekloppt. Es gibt eine Auferstehung, das Alte Testament sagt es schon. Dann Gott sagt, ich bin der Vater. Ich kann das nicht anders sagen in der Gegenwart, wenn die nicht auferstanden sind und zu ihm gefahren sind. Völlig unlogisch. Gibt nichts. So einfach sind die Wahrheiten Gottes. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Abraham ist nicht tot. Wir essen nicht im Himmel, sonst hätte er gesagt hier, zumindest nicht so wie wir das hier kennen, hätte er gesagt, ich frühstücke jeden Morgen mit ihm. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzte sich über seine Lehre. Die waren, das sowas Gewaltiges, so voller Weisheit und Kraft und Logik. Das Wort Gottes ist logisch. Ist überlogisch. Übernatürlich. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich, schreibt Luther. Die taten sich zusammen und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, die sind doch ständig. Mann, die Versuchung ist doch nicht nur im Garten. Ich weiß es nicht, Kinder, aber echt, wirklich, das ist heftig, sein ganzes Leben gewesen. Keine Pause. Er musste lernen, deswegen sagt er zu seinen Jüngern im Sturm, hey Mann, freut euch im Sturm, ich bin doch da. Sturm ist normal. Und wir können uns im Sturm freuen. Das ist das Übernatürliche. Die wollen sagen, Mann, welchen Elend, welche Verzweiflung, welche Not. Und die freuen sich. Ich meine, wieder sind sie verrückt oder gläubig? Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst dem Herrn, dein Gott, dienen oder lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, brauchen wir nie aufzuschlagen, ist das höchste und größte Gebot. Und das war auch so, das wussten die, das haben die in einen so einen kleinen Leder, eine Lederrolle vor der Tür gehabt. Sie haben so eine ganz kleine Lederrolle hier vom Kopf gehabt. Dann im Alten Testament stand ja, beim Ausgehen und beim Eingehen ging vom Haus. Dein Denken, überall sollst du immer dich konzentrieren, das war überall. Stimmte, äußerlich. Stimmte ganz genau. Sie wussten, das stimmt, was er sagt. Aber er lässt es da nicht stehen. Er auf seine liebende, demütige Weise sagte, was ist mit euren Herzen, Kinder? Wisst ihr, ich tue jetzt noch was hinzu. Ich füge noch was hinzu. Und er fügt ja auch bei uns was hinzu. Er erwartet mehr von uns als Menschen im Alten Testament. Ich sage aber, sagt doch Jesus immer wieder, oder? Im Alten Testament, die Propheten haben gesagt, Mose hat gesagt, ich sage aber, ich möchte mehr. Warum? Weil ich mir hineingetan habe. Das andere aber ist dem gleich, er fügt hinzu. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hey, die haben ihn gehasst und haben es selber gesagt und haben geplant, ihn umzubringen. Jetzt holt er sie ins Licht. Wahnsinn, wa? Wir wissen das. Lass uns auch mal ganz kurz, es ist völlig unmöglich zu sagen, ich liebe Gott, wenn ich meinen Bruder, Schwester hasse. Wisst ihr, da muss mir sein, ich muss Gott, Herr, ich liebe dich nicht. Irgendwo stimmt nicht. Stimmt nicht. Da ist Hass in mein Herz für meinen Bruder. Ich liebe dich nicht, Herr. 1. Johannes 2, Vers 7. Meine Lieben, ich schreibe euch und ich bin so der Überzeugung, Jörg, Achim, Sigi, Peter, die Jünger haben ihre Gemeinden geliebt, die haben ihre Geschwister geliebt, die sagen ihr lieben und die haben das gemein. Bill hat mir mal geschrieben, immer dir durch die Jahre. Und einmal schreibt er mir und mir war es fast ungekündigt, was will er denn von mir? Er schreibt, dearest Peter. Da meint er das wirklich. Es hat mich angerührt. Mein lieber, mein liebster Bruder Peter. und hat's gemeint. Sein Leben hat es bewiesen. In der Treue, in der Liebe. Der hat mich lieb. Und die Geschwister, er hat euch lieb. Und die Geschwister in Rochester haben euch wahnsinnig lieb. Die Schüler beten für euch. Die kennen euch gar nicht, aber sie beten für euch. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Also bitte, Johannes, tust es oder tust es nicht? Das war ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Licht ist Liebe, meine Geschwister. Wer sagt, er sei im Licht? Wer sagt, er liebt Gott? Das ist das, was hier steht. Denn sie wussten, sie sind im Licht, wenn sie Gott lieben. Das wussten sie, die Pharisäer. Wer sagt, er sei im Licht? Und Johannes fügt auch hinzu, genauso wie Jesus. Und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Mann, wenn ich in der Finsternis, kann ich doch kein Mensch helfen, weiß nie, wo es lang geht, oder? Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in der Finsternis hineinbegeben, als Gläubige, Christen, weil wir hassen, weil wir verachten, weil wir ignorieren. Es kann auch passiv sein. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Und Vers 11 könnt ihr auch noch lesen zurück. Wir haben so noch ein paar Minuten, aber wir haben es eigentlich fast geschafft. Zurück zu Matthäus 22. Er sagt dann in Vers 40, in diesen, was sagt er? Beiden, er fügt sie deutlich zusammen. Wie heißt das in der Kette, die Glieder. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragt sie Jesus, was denkt ihr von Christus? Wessen Sohn ist er? Die haben jetzt nun wirklich lange genug geredet. Und sie haben eine Frage. Willst du sagen, dass du der Sohn Gottes, du überheblicher Pharisäer oder du überheblicher Prophet und Bibeler, selbstgenannter Messias? Ja, die haben sie richtig aufgebracht, waren sie über Jesus Hochmut. Dabei war er der Demütigste überhaupt. Das ist erstaunlich, ne? Der Hochmütige denkt, der andere, Mann, der ist ja hochmütig. Kennt ihr das? Und wo sind wir? Das ist ein Spiegel. Wir sind's, die hochmütig sind. Und Jesus wollte das klären. Er gibt ihnen eine Chance. Ist das nicht schön? Und macht das eigentliche Zentrale, das Zentrale bringt er in die Mitte hier. Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antwortete, Davids. Sie antworteten. Da fragte er sie, wie kann ihn denn David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, im Psalm 110 und Vers 1, schlagen wir nicht auf, der Herr sprach zu meinen Herrn, das ist ein Zitat hier, David hat das geschrieben, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße legen. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihn ein Wort antworten und auch wagte niemand von dem Tag an, ihn hinfort zu fragen. Was sagt denn Jesus hier? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Ja, aber Jesus ist doch Davids Sohn. Wie kann Jesus, der Davids Sohn ist, der König der Juden, David, sein Herr sein? Ist doch nie möglich. Aber der Herr sagte das zum Herrn. Also, Alte Testament, Pharisäer, Sadduzäer und zugelaufen, wie hießen die? Herodianer? Was ist los? David sagt prophetisch, mein Sohn Christus ist mein Herr. Der Sohn Davids ist der Messias. Denn sonst ist es nicht logisch. Wenn Christus nur Davids Sohn ist, warum nennt er ihn mein Herr? Heftig, wa?
Jetzt stehen sie da. Er hat es nicht direkt gesagt. Wisst ihr, es gibt Leute, die Dinge nicht verkraften. Dann muss man das ja auch nicht direkt sagen. Man muss bitten um Weisheit. Man pflanzt etwas. Und wenn der Mensch offen ist, schenkt Gott Licht und es geht auf. Kennt ihr das? Oh, mir sind so viele Dinge durch die Blume gesagt worden. Und ich bin so dankbar dafür. Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis das Lichtlein aufgeht. Aber es geht dann auf. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott gewartet, bis sie bereit war, es anzunehmen. Sie bedrängen, sie quälen, sie reisen andere mit dem Tod. Und Jesus ist sowas von liebevoll, geduldig. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstbeherrschung. Wenn ich im Geist bin, bin ich beherrscht. Das muss ich mir sagen. Das muss ich mir sagen. Manchmal täglich. Manchmal ist es nur unterschwellig da. Man sieht es nicht, ihr seht es nicht. Und manchmal bricht es durch. Und dafür muss ich um Vergebung bitten. Jesus, du bist so wunderbar groß. Wir singen das, Herr, mit erhobenen Händen. Und wenn wir dein Wort sehen, wenn wir dein Wort sehen in deinem Licht, dann staunen wir nur drüber, was alles drin ist, Herr. Herr, das entfaltet sich in unseren Gedanken, in unser Herzen. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Dann ist das ist das Werk des Heiligen Geistes und nicht etwas anderes. Jesus, und wir danken dir für Männer wie Paulus. Und wir danken dir, dass es nicht nur Männer betrifft, sondern auch Frauen. Du bist auch Frauen wie Paulus. Frauen, die das Wort kennen, die das Wort lieben. Und du hast gesagt in dem Psalmen, du stellst durch David, du stellst dein Wort über deinen Namen. Schenk, dass wir das Wort über unseren Namen stellen. Über unseren Haus, über unsere Familie, über unsere Gemeinde, denn darin ist Kraft in dein Wort. Und wir brauchen Kraft, Herr. Und wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes. Deswegen bleiben wir dicht an dein Wort. Da sind die Begleiterscheinungen. Es werden Menschen gesund werden. Körperlich, seelisch. Es werden Wunder geschehen, wenn wir bleiben und warten, Herr. Wir lieben dich, Jesus, und danken dir für dein Wort. Amen.